Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hier steht noch nicht Rekord bei mir.
Der steht noch nicht Rekord bei dir, aber
bei mir. Muss bei dir auch nicht stehen.
Okay.
Wenn du bei dir auf Rekord drückst, ja gut, egal.
Ja, das sind immer so diese Ängste, die man dann so, wir nehmen dich auf. Ich habe jetzt auch erstmal richtig gezittert in dem Moment. Nein, nur Sebastian.
Hallo, ihr Lieben. Schön, euch mal wieder zu sehen, zu hören. Es war viel zu lang. Und danke, dass ich da sein darf heute.
Bitte, bitte. Und hallo, Ture.
Hallo, Leute, Menschen und Ähnliches.
Und Ähnliches. Verfallen Podcaster unter Menschen oder unter Ähnliches oder unter Leute?
Dazu sage ich jetzt nicht, das gibt wieder nur.
Das ist so ein Überbegriff, glaube ich eher.
Was? Ja. Leute oder Menschen?
Podcaster.
Ah, ich glaube, es sind Trockennasenaffen.
In Mengenrechnung war ich sowieso nicht.
Warte. Noch ja. Aber das kann sich jeden Moment ändern. Ich mache schon mal meine Nase ein bisschen nass.
Ich habe leider schon eingeschenkt, aber. Entweder ist der Apfelsaft gekippt oder war vorher schon was im Glas. Ich glaube, da muss schon was im Glas gewesen sein, als ich den eingeschenkt hatte.
Ich fürchte es auch.
Ich fürchte auch. Apfelschorle mit Wodka kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist ein ausgesprochen leckeres, ein leckerer Longdrink. Wird viel zu sehr vernachlässigt.
Ist das dann ein Apfeltini?
Nee, das ist, glaube ich, mit... Es kann sein. Keine Ahnung. Alles ist möglich. So, wir machen heute was wir auch schon länger angekündigt haben, nämlich eine Hausmeister-Folge. Wir hatten nämlich vom lieben Helmut eine E-Mail bekommen auf unsere gemeinsam verfasste Zyklotrop-Folge vor im April, glaube ich. Und da der Helmut ein Hörer ist, den wir über Sebastian bekommen haben und Sebastian dabei war, geht es auch nicht anders, als das so lange zu mit der Hausmeisterfolge so lange zu warten, bis Sebastian auch Zeit hat. Und das ist heute der Fall. Heute an einem sehr anstrengenden Montag. Ich habe heute echt einen Tag. Boah.
Ja, war es so schlimm?
Nur Skype-Konferenzen den ganzen Tag und keine hat anstandslos funktioniert. Ich bin heute gefühlt nicht zu einem vernünftigen Strich gekommen. Das hasse ich immer. Tage mit Skype-Konferenzen sind die unproduktivsten überhaupt. Selbst wenn ich den halben Tag Zeit zum Zeichnen hätte, ich kann dann nicht mehr konzentriert zeichnen. Wenn der Vormittag durch Skype aufgebraucht ist, ist der Nachmittag im Arsch. Und heute hat sich das so immer so Halbstunden Abständen über den ganzen Tag hingezogen. Ich kann immer. Oh. Es ist anders als... Anders als Podcasten. Das hier ist ja eigentlich auch eine Skype-Konferenz, weil wir sehen uns über Skype.
Und heute ist erst Montag. Ist heute Montag? Ja, heute ist Montag.
Ja, erst. Es gibt bei Montag kein Erst.
Ich durfte aber heute an meinem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub auch eine 5-stündige Teamviewer-Konferenz mitmachen, wo auch ganz viele dabei waren, die das erste Mal gemacht haben. Und ich sehe nichts, ich höre nichts. Wo seid ihr? Wer hat da gerade was gesagt? Und das ging auch viel zu lang eigentlich, als das schön fünf war. Aber Stunden. Ich habe mich dann zwischendurch mal ausgeklinkt und andere Dinge gemacht, wenn die erzählt haben. Das war auch ganz nett.
Ja gut, wir haben mittlerweile alle den Mute-Button gefunden. Das wird sogar erwartet, dass wir alle unsere Mikrofone ausschalten. Die meisten schalten dann mittlerweile auch ihre Kamera aus. Man kann dann nur erraten, ob die überhaupt noch anwesend sind. Aber bitte, jeder wie er selber will.
Ja.
Die Titelmusik war DuckTales, wer es nicht gehört hat. Und zu DuckTales bin ich aus Gründen gekommen. Über einen Umweg, über Helmuts E-Mail, habe ich eine Verbindung von Spirou zu DuckTales geschaffen. Und DuckTales ist meiner Meinung nach Science Fiction. Zumindest hat es so starke Science Fiction-Anteils wie mindestens Spirou. Also dürfte das passen. Allein Daniel Düsentrieb, die ganzen Apparate und Maschinen.
Krach-Bumm-Ente. Ich sage nur Krach-Bumm-Ente.
Krach-Bumm-Ente. Allein das macht DuckTales für mich zur reinen Science-Fiction von sprechenden Tieren, mal ganz abgesehen.
Ich finde ja auch, dass Science-Fiction durchaus ein dehnbarer Begriff ist, den man auch dehnen sollte.
Wow.
Ja.
Wir haben ja auch Danger Mouse ohne Probleme in die Science Fiction eingeordnet. Es war eine postapokalyptische Zukunft, in der die Tiere überlebt haben. Wer weiß, ob das in Entenhausen nicht auch der Fall ist.
Und da haben wir ja auch noch was, kommt ja auch noch was, was dehnbar ist, was hoffentlich die nächste aufnehmen.
Stimmt. Und es sind ja auch definitiv mutierte Enten. Und es sind ja vielleicht noch nicht mal Enten in DuckTales. Denn manchmal essen sie zu Weihnachten Entenbraten oder Gänsebraten. Ja. Ja, das ist ja auch nochmal speziell irgendwie. Absolut. Sehr dystopisch. Ja,
sehr, sehr dystopisch. Ja. Ich meine,
bei uns wird ja auch durchaus Affe gegessen.
Ne? Ja. Also das ist bei mir eher seltener, aber wenn du das meinst...
Ja, ich meine jetzt nicht unbedingt in diesen breiten Grasen. Das geht schon damit los, dass es an Affen mangelt. Aber
da ist was dran. Schon. Wenn wir mehr Affen hätten, ob wir die essen würden. Und so Käfighaltungen von Affen. Ich möchte da gar nicht drüber nachdenken. Ich will jemand freiwillig die E-Mail vorlesen oder soll ich das machen?
Willst du es freiwillig? Mach mal, ich habe die vorhin schon halb vorgelesen.
Ja, wenn... Du bist ein guter Vorleser, aber ich mache das auch und wenn du es willst, ich reiß mich nicht so richtig drum.
Na gut, dann mache ich es. Ich benutze jetzt meine Helmut-Stimme und ich lese vor.
Deine Helmut-Stimme? Ich hoffe, das ist keine Kohlpalmutie. Nee,
keine Sorge. Also meine Helmut-Stimme liest vor. Betreff der E-Mail vom Helmut Spirou/Pit und Piccolo. Es geht los mit Hallo Jungs. Sebastian sei Dank, dass er mich in seiner Rückspultaste auf euren famosen Podcast aufmerksam gemacht hat, da geht's schon los, so habe ich einiges an interessantem Hörmaterial für die nächsten langen Autofahrten entdeckt. Einstweilen habe ich mich auf die Folge über Spirou Zyklotrop beschränkt und komme nicht umhin, euch meine Gedanken dazu zu liefern. Zunächst mal, in meiner Wahrnehmung habe ich mich lange geweigert, mich mit Spirou und Fantasio zu arrangieren, denn als regelmäßiger Leser von Fix und Foxy wurde ich damals tatsächlich mit Pit und Piccolo sozialisiert. Und das blieb für mich auch noch lange so, als ich längst auch die blauen Semik-Alben entdeckt hatte, die man im Gegensatz zu Asterix oder Lucky Luke nicht an jeder Ecke bekam, sondern allenfalls am Hauptbahnhof. Oder, wie in meinem Fall, auf dem Flughafen. Ohne FF, also ohne Pit und Piccolo, hätte ich vielleicht auch nie meine bis heute bestehende Liebe zu franco-belgischen Comics entdeckt. Naja, und natürlich nicht ohne Buhl und Bill oder Schnief und Schnuff, wie sie bei Fix und Foxy hießen. Schnief und Schnuff, ja. Die bis heute noch eine meiner Lieblingsserien darstellen. Mein Erstkontakt zu Pit und Piccolo und damit auch zu Zyklotrop war die famose Geschichte Tora Torapa im Fix und Foxy Taschenbuch Nummer 39. Somit ist meine Chronologie noch mehr verschoben, denn ich lernte den guten Zyklotrop kennen, als er schon längst eng befreundet war mit unseren Protagonisten. Erst viel, viel später traf ich auf Im Banne des Z und nochmal eine ganze Weile später dann erfuhr ich, wie alles anfing. Überhaupt war mein Spirou zunächst der von Fournier, da dessen Geschichten in meiner Kindheit aktuell waren und daher hauptsächlich in Fix und Foxy liefen. Als ich dann mit circa 8 Jahren begann, alles Gezeichnete regelrecht zu verschlingen, kamen ein paar ältere Fix und Foxy Bücher und Alben dazu und endlich kam ich auch in den Genuss von zeitlosen Franquin-Klassikern wie Im Reich der Elefanten oder QRN ruft Bretzelburg. Allerdings kam mir dessen Stil schon damals gegenüber dem damals modernen, poppigen Strich von Fournier irgendwie antiquiert vor. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht mag, im Gegenteil, ich liebe Franquin heiß und innig, ebenso wie seine Epigonen Robin, Tillieu, Servan, Giderhem und wie sie alle heißen. Aber gerade seine alten Geschichten sehen für mich einfach sehr aus der Zeit gefallen aus. Etwa so, wie wenn ich heute einen Film wie Über den Dächern von Nizza ansehe. Den finde ich heute immer noch super, aber man muss sich halt auf den Charme der 50er Jahre einlassen. Wenn man das aber kann, wird man belohnt und genauso ist es mit einer guten alten Comic-Story. Für mich sind immer noch die Fournier-Geschichten die echten, auch wenn ich den mir liebgewonnenen Kokomiko dort leider entbehren muss. Von Thomé und Genré habe ich ein paar Geschichten gelesen und finde sie gar nicht so schlecht. Allerdings nervt mich die Art und Weise, wie sie sich andauernd selbst zitieren und ihren eigenen Nimbus zu schaffen, den sie nicht haben. Am besten gefiel mir von ihnen der Erstauftritt von Don Cortison. Von den neueren Zeichnern finde ich Morvan und Monuera am besten und auch die von ihnen geschaffene Zyklotrop-Reihe finde ich absolut gelungen, weil sie unser allerliebsten Weltherrscher mit seinen bekannten Charakterzügen aber in ganz anderem Kontext zeigen. Da kann er auch die Schusseligkeit, die ihr so köstlich zelebriert habt, in sehr glaubwürdiger Art ausleben. Übrigens hieß Zyklotrop auch bei Fix und Foxy so, zumindest in den Geschichten, die ich kenne. Das 1968 erschienene Album Das Geheimnis des Mr. Z erschien 1976 nochmal in einer anderen Reihe unter dem Titel Pit und Piccolo contra Zyklotrop. Vielen Dank für die unterhaltsamen Stunden, die ich mit der Folge verbringen durfte. Ich schaue da ganz sicher öfter mal vorbei und hoffe, dass das nicht das letzte Mal war, dass ihr euch mit franco-belgischen Comicserien befasst habt. Liebe Grüße, Helmut. DSGVO akzeptiert am 8. Juni.
Danke Helmut und danke Sebastian. Das war eine lange Mail.
Ja.
Ja, jetzt muss ich mal schauen, worauf ich gerade eingehen wollte. Das ist schon wieder so lange, hat schon wieder so viel. Ja, was was mich sofort getroffen hat, waren die blauen Semik-Alben, die er anspricht, die er damals am Hauptbahnhof oder in seinem Fall am Flughafen gefunden hat. Und dann habe ich mir mal überlegt, wo habe ich eigentlich Comics gekauft? Manche Comics hat man einfach im Supermarkt gekauft und dann gibt es Comics, die haben eine ganz bestimmte Stelle, eine ganz bestimmte Geschichte. Es gibt zum Beispiel hier diesen Comic, ich halte ihn mal hoch, den blauen Semik-Band Tiefschlaf für die ganze Stadt. Das ist der Band 1 von Spirou. Und er hat etwas sehr Schönes auf seinem Cover vorne drauf, nämlich das Preisschild. 3.500 Lire. Diesen Band habe ich da gekauft, wo ich auch so ziemlich den größten Teil aller lustigen Taschenbücher gekauft habe, im Italienurlaub. Nur im Gegensatz zu den lustigen Taschenbüchern ist Spirou dann auch etwas gewesen, was auch in Deutschland, was ich in Deutschland weitergekauft habe. Komischerweise habe ich die lustigen Taschenbücher, ich und meine Geschwister, hauptsächlich in Italien gekauft. Ich weiß auch noch genau, als ich den Spirou-Band heute gefunden habe im Bücherregal und dann einfach nur dieses knallrote Lire, 3.500 Lire, das müssten so ungefähr 6 Mark rum gewesen sein. Hier 4,80 Mark hat er in Deutschland gekostet. Das hat mich, ich war total nervös. Ich habe gedacht, oh, das ist der von früher. Ich habe mich total gefreut, habe den aufgeschlagen und habe dann erstmal innen das Bild gesehen von Fantasio, der geknebelt und gefesselt auf dem Stuhl sitzt und das Masopilami ihm auf dem Kopf. Und ich war sofort wieder aufgeregt, wie damals, als ich den gekauft habe. Ich weiß noch genau wo. Wir waren damals immer essen abends in unserem Stammrestaurant. Der Ort hieß Limiano, das ist an der Adria, am nordöstlichsten Zipfel Italiens, direkt ziemlich nah an der Grenze zum damaligen Jugoslawien. Bei schönem Wetter konnte man das vom Strand aus auch sehen. Und wenn wir abends essen war, dann durften wir immer, bis das Essen kam, noch ein bisschen spazieren gehen, in den Schreibwarenladen oder vielleicht in die nächstgelegene Spielhölle. Für uns waren das Spielhöllen, also eine Spielhalle, so ein Arcade. Spielhöllen oder Spielhöhlen. Oder 3 Häuser weiter in den Zeitschriftenladen und uns was zu lesen kaufen, damit wir die Zeit, bis das Essen kam, überbrücken konnten. Das Problem war nur, bis man zu dem Zeitschriftenladen kam, es waren so 5 Minuten, sich eine Zeitschrift ausgesucht hat und wieder zurückkam, war meistens dann auch das Essen schon da. Man musste dann irgendwie während dem Essen lesen, was ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern das erlaubt haben, weil sie froh waren, dass man überhaupt Ruhe gegeben hat oder ob sie gesagt haben, jetzt leg das mal weg. Aber ich weiß noch, da habe ich diesen Band gefunden und das war so aufregend, diesen großen blauen Band, das müsste entweder der erste oder der zweite Spirou-Band überhaupt gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die Geschichte mit dem Dinosaurier, ein tiefgekühlter Gast haut auf, die erste war, oder diese tolle Geschichte mit dem Schlafgas, wo die ganze Stadt in Tiefschlaf versetzt wird durch das Schlafgas von Graf Rummelsdorf. Das war so aufregend, dass ich wirklich, das weiß ich auch noch, ich saß dann da, habe das gelesen und dann kam das Essen, die beste Lasagne der Welt, kann ich, da, die schmecke ich heute noch. Und die war so uninteressant. Die wollte ich nicht essen, ich wollte das lesen, ich wollte dieses tolle, große, blaue Buch lesen. Oh. Und ansonsten war Italien für mich lustige Taschenbücherland, weil wir das Geld, unser Taschengeld, gerne mal für lustige Taschenbücher ausgegeben haben. Die auch doppelt so teuer waren wie in Deutschland. Da wurde gerne mal der D-Mark-Preis zum Lire-Preis gemacht. Einfach Komma weg und zwei Nullen hinten dran. Aus 5 Mark 60 wurden 5.600 Lire oder so um den Dreh rum. Ich weiß nicht, wie viel das damals gekostet hat.
Das ist Umrechnungsservice.
Mhm.
Macht sie leicht zu machen. Ja.
Ach, und das sind so die Erinnerungen.
Ach, Urlaubscomics sind schon was Tolles. Aber ich muss gestehen, dass mir im Urlaub niemals Spirou und Fantasio oder aber auch Pit und Piccolo begegnet sind. Meine Urlaubs, da fahren sie wieder. Meine Urlaubserrungenschaften waren hauptsächlich in Dahme an der Ostsee. Und da gab es einen Zeitschriftenhändler, der sich spezialisiert hatte auf Petsy. Und da war ich auch noch ein bisschen jünger. Und Petsy ist ja auch nicht so ein richtiger Comic, sondern so eine Mischung aus Comic und Bildergeschichte fast schon. Ne? Da habe ich da einen ziemlichen Grundstock für meine Sammlung gelegt. Und dann gab es einige Österreich-Urlaube, wo ich immer Asterix-Comics gejagt habe überall. Und auch immer unbedingt haben wollte, Asterix bei den Olympischen Spielen, was ein Comic war, der auf der Rückseite ja bei den ganzen vielen kleinen Comic-Bildchen mit abgebildet war, dass es den auch gibt. Aber niemand hatte den. Man ging von Kiosk zu Kiosk oder immer, wenn man in einem Kiosk war, ging ich da rein und hab gedacht, oh, hoffentlich hat der den mit den Olympischen Spielen und Pustekuchen.
Du hattest also schon, da gab es da schon die Comics mit den, die Asterix-Comics mit den Bildchen hinten drauf?
Ja, du meinst, von wo man,
die alten, weil in meiner Erinnerung kamen die wirklich erst sehr spät.
Nö, die waren schon sehr, also ich habe ja damals meine Asterix-Sammlung einfach aus dem Zimmer meines Vaters in Mainz verlegt. Da war sie dann und das muss schon in den 80ern so gewesen sein, dass die, also
ich weiß, dass hinten das drauf kam recht früh. Obelix, Asterix und Obelix mit dem großen Hinkelstein, auf dem Hinkelstein waren die Titel eingraviert. Ja. Und ich weiß, dass das auch mindestens einmal modernisiert wurde, bevor dann die Rückseiten mit den abgebildeten Alpenbänden dann kamen. Und deswegen habe ich das Gefühl, muss das ziemlich spät gewesen sein. Weil der große Graben in meiner Erinnerung zum Beispiel, als der rauskam, das war definitiv noch ein Hinkelstein. Und zwar der modernere Hinkelstein.
Nee, das fühlt sich gerade für mich unrealistisch an.
Also ich war da so 10 und 11.
Ja. Also bei mir sind nur die ersten paar Bände, die ich habe. Und dann kommen die Bildchen recht schnell.
Kommt, jetzt hole ich sie aus dem Wohnzimmer. Dann können wir es wirklich beurteilen. Einen Moment.
Moment, ich auch. Ha!
Ich nicht. Spannend. Sebastian muss das Zimmer verlassen, aber war schneller als Felo.
Ja. Und interessant, was ich gefunden habe, kann man nicht anders sagen.
Hau raus.
Denn es ist anscheinend auflagenabhängig, ganz einfach. Sie werden die alten dann auch mal nachgedruckt haben.
Ja, das ist klar. Also dass wir nur mit neuen Auflagen, die Frage ist bloß, ab welcher Auflage sie losgelegt haben mit dem Bildchen.
Gute Frage. Also ich habe hier einen Band 2, Asterix und Kleopatra, mit dem Hinkelsteinbild hinten drauf. Und der Imprint vorne sagt, dass das gedruckt wurde. 1985 wurde das nachgedruckt. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem ersten Band, der die Albenvorschau hinten drauf bietet. Das ist Nummer 4, der Kampf der Häuptlinge. Und der wurde gedruckt 1990. Naja, gut, da haben wir jetzt ein 5-Jahres.
Ja. Von wann ist denn der große Graben eigentlich? Dass wir so eine.
Hast du den, Sebastian?
Ich gucke gerade.
Ja, ich habe sie hier gerade alle. Ja,
ich habe hab jetzt nicht alle aus dem Schrank gezogen, aber den großen Graben habe ich leider nicht da.
Ja, das weiß ja Internet, wann das rauskam.
Also, und ich hab aber die Odyssee und das ist der Band danach und das ist dann tatsächlich schon einer mit den Alpenbildern hinten drauf.
Also, der große Graben erschien 1980 und das spricht ja gerade für Felos Ding, wenn wir eine Ausgabe von 1985 haben, noch mit Hinkelstein.
Ja. Und mein Nachdruck ist auch hier von 1990 und hat dementsprechend auch die Alpenbilder auf der Rückseite.
Ja.
Aber ich konnte mich an die Alpenbilder nämlich wirklich überhaupt nicht gewöhnen. Damit bin ich sozialisiert mit dem Hinkelstein hinten dran.
Ja, also ja, bei mir haben die schon all die Bildchen gehabt, aber wir haben ja schon öfters festgestellt, dass die Jährchen zwischen uns doch durchaus schon Unterschiede machen in der Sozialisierung.
In der Kindheit ist das enorm, was so ein paar Jahre ausmachen, absolut, ja.
Oder ich will es noch anders ausdrücken, als ich mich für Computer interessierte, war der C64 schon eine alte Brotdose.
Okay.
Als ich mich für Computer interessiert habe, war der C64 gerade komplett neu. Und wir hatten Donald Duck auf dem C64. Kennt ihr das, wenn der irgendwelche Jobs machen muss, um Geld zu verdienen, damit er für die Neffen dann Spielzeug kaufen kann, beziehungsweise für sich selber, weil er dann jünger wird, sobald er die Eisenbahnlinie überquert?
Klingt sehr absurd.
Und dann hat man so ein großes Feld, wo man so Schaukeln und sowas installieren kann und die benutzen kann. Hey, so. Ja, super.
Auch super. Ein ganz tolles Spiel. Ich habe es vorhin im Vorfeld erzählt, ich hatte mir während dem Studium mal den Fuß gebrochen. Auf einer Party war ich überzeugt, nicht, dass ich fliegen kann, sondern dass es viel schlauer ist, wenn man sehr viel Tequila getrunken hat, von einem Klettergerüst herunterzuspringen, als herunterzuklettern, weil es könnte einem ja was passieren, wenn man runterklettert. Wenn man sich einfach
was ist mit Rollen?
Das Abrollen habe ich leider nicht richtig geschafft. Ich habe es geschafft, mir sowohl den Fußknochen als auch die zu brechen, als auch die Bänder zu reißen am gleichen Fuß. Der Arzt in der Notaufnahme war sehr beeindruckt davon. Er hat gemeint, das ist eigentlich unmöglich. Das eine verhindert das andere. Aber ich habe es geschafft. Und damals hat dann mein bester Freund, mein alter Kumpel aus Kindertagen, der Markus, also ein anderer Markus, mein Wernecker-Markus, der hat mir dann seinen alten C64 hochgebracht und wir haben dann Spiele gezockt. Und da war ein Spiel auch dabei, das fand er doof, das habe ich aber aus meiner Kindheit gekannt, unter anderem auch aus besagten Spielhöllen. Da war das noch als Arcade-Spiel und Urlaub, da frage ich dich jetzt mal was. Und wir hatten gestern eine Sumpfaufnahme. Sebastian, du warst doch schon mal im Urlaub auf Malta.
Nein.
Nein?
Nein.
Hast du das nicht mal behauptet?
Nee, ich war auf Menorca. Verflixt. Das ist das Einzige mit M, wo ich mal drauf war.
Verflixt, ich dachte, du wärst mal auf Malta gewesen. Und
ich war schon
das
mal auf einem M&M's.
Hm. Ja. Und hättest das Popeye-Dorf besichtigt.
Das war nicht sehr angenehm.
Da habe ich...
Ja.
Das habe ich mir, das wünsche ich mir schon immer, das Popeye-Dorf mal zu sehen, weil das gibt's ja immer noch.
Ja, ich auch. Ich will da jetzt auch hin. Gestern haben wir drüber geredet. Gestern haben wir über den Film, über den tollen, furchtbaren Robert Altman-Film geredet. Mit großem Vergnügen, zumindest.
Drüber reden hat Spaß gemacht.
Ja, das stimmt. Ja. Mir hat's auch Spaß gemacht, den Film anzuschauen, muss ich zugeben.
Markus war ein bisschen gequält.
Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich kann den Film, wenn man den Film als einen großen Fiebertraum begreift, dann ist er ganz toll. Aber wenn man ihn als Film rezipieren möchte, finde ich ihn ganz schrecklich.
Aber
ich
glaube, das
Fiebertraum trinken ist Altman an sich.
Ja, aber man darf sich Robert Altman Filme und speziell Popeye nicht im Fieber anschauen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schlecht. Ich habe mir mal mit 40 Grad Fieber ein 3-Fragezeichen-Hörspiel angehört. Ich glaube, ich hatte noch nie so schlimme Fieberalbträume.
Aber das war ja hoffentlich nicht von Robert Altman, das 3-Fragezeichen-Hörspiel.
in dem Zustand wäre der Unterschied geringfügig.
Oh Gott, gewesen. Wie würde es klingen, wenn Robert Altman Hörspiele machen würde?
Alles durcheinander, alle reden gleichzeitig. Ja. Du kannst dich überhaupt nicht darauf konzentrieren. Stellt euch mal Nashville als Hörspiel vor. Oh Gott. Um Gottes Willen.
Das heißt, er würde quasi eine Wall of Sound mit Gelaber machen.
Ja.
Ja.
Ich glaube, in der Musik würde man dann sagen, er hat sehr dicht produziert.
Ja, definitiv. Ich würde es auch nicht hören wollen. Oder gerade. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie fiebrig ich gerade bin wahrscheinlich.
Und je nachdem, wie lang es ist. Ich glaube, so ein kurzes Hörspiel würde ich mir schon anhören, so als Happening. Aber wir hatten ja gestern auch eine kürzere Fassung. Da gibt es ja verschiedene lange. Und wir hatten die 1,5-stündige. Aber es gibt auch eine, die etwas unter 2 Stunden lang ist. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr anstrengend wird. Ich habe dann so ein paar übrig gebliebene Szenen im Internet entdeckt. Ich dachte mir, naja gut, also alles hätte ich davon jetzt auch nicht sehen wollen. Ja, bidi. Das Lied habe ich jetzt, ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Das ist einfach.
Gut, dann erzähle ich was ganz anderes jetzt.
Ja, mach mal.
Während ihr eure Comic-Sammlung im Urlaub aufgebaut habt, habe ich die auf dem Schulweg aufgebaut. Und zwar auf diversen Schulwegen. Von der Grundschule angefangen mit Mickey Maus und das lustige Taschenbuch. Später auf dann, ich musste pendeln bei Kleinstadt. Also mit Zug in die nächste, ebenso kleine Stadt, aber da war dann halt die Röhre Schule, über den Bahnhofskiosk. Also über den Bahnhofsbuchhandlung, Batman und Superman.
Ja.
Also, Asterix musste ich mir ja nicht kaufen.
Nee, Asterix musste ich mir tatsächlich auch nicht kaufen, weil den habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen und die hat den gratis von irgendeinem Verwandten oder irgendeiner Verbindung im EHPA-Verlag bekommen. Wir haben da so mehrmals im Jahr eine große Kiste mit Fehldrucken geliefert bekommen. Und da war immer Asterix war immer dabei, Lucky Luke war dabei, so, Popeye war auch einmal dabei, danach nie wieder, weil meine Oma das für zu gewalttätig hielt. Und ich habe dann versucht, gegen zu kontern mit Asterix, aber es hat nichts gebracht. Popeye ist tatsächlich gewalttätiger als Asterix. Ist erstaunlich. Ja. Und aber die lustigen Taschenbücher, das Komische ist, zu Hause haben wir Mickey Mouse, Donald Duck gelesen, die Hefte, wie diese kleinen dünneren Taschenbücher, weil in denen waren, ja, wie soll man das sagen, eher Hausmannskost, das waren Home Stories, das waren Dinge, die bei Donald und Mickey zu Hause passiert sind. Das waren keine Abenteuergeschichten. Die großen Abenteuergeschichten waren in meiner Erinnerung oder in meiner Gefühls, also so wie ich es empfunden habe, in den lustigen Taschenbüchern. Da hat Mickey die Kriminalfälle lösen müssen und da gab es so den großen Schatzsuchen mit Onkel Dagobert oder man ist ins Weltraum, ins Weltall aufgebrochen, die Panzerknacker und Gundel-Gaukelei, die ganzen großen Abenteuer, die sind bei uns im Urlaub passiert. Und deswegen, wenn man sich zu Hause mal ein lustiges Taschenbuch gekauft hat, hat sich das auch wie Urlaub angefühlt, aber eigentlich haben wir sie lieber im Urlaub gelesen. Das Auto war auf der Rückfahrt immer um einiges voller, weil sich 4 Kinder dann jeder einen großen Stapel lustige Taschenbücher.
Moment, ihr habt euch in Italien mit deutschen lustigen Taschenbüchern versorgt?
Die in Italien hergestellt.
Wollte ich gerade sagen, die zu größtenteils von Italienern gezeichnet wurden.
Das weiß ich jetzt auch dank der Rückspultaste. Die Folge habe ich mir nämlich auch gerade wieder angehört. Danke, Sebastian.
Das ist also sehr eine gerne. Art Re-Import dann.
Ja, so ist es. Ja, wir haben wurden nach Italien und von dort aus wieder nach Deutschland gebracht. Ja. So ist es.
Ja, das stimmt. Zum also für mich war ja der Mittelmeerurlaub eine Chance, nicht meine Sammlung an italienischen Comics, Entencomics aufzubauen, sondern an amerikanischen. Was es dort gang und gäbe war, war es nämlich von irgendwelchen Karl Barks Sammelheften jeweils 3 oder 4 zu nehmen und da nochmal einen dickeren Umschlag drum zu ziehen, sodass man das aufmachte und man hatte da gleich ganz viele Alben in nur einem Buch drin, das es für umgerechnet 8 Mark oder so gab. Und das war super. Das war sozusagen mein Einstieg in die längeren Karl Barks Geschichten, die ja auch sehr so den Abenteuer-Flair und den Weltenbummler Dagobert präsentieren. Hm?
Ich hab auch gerade mal vorhin überlegt, wann ich eigentlich DuckTales gesehen habe, und ich habe feststellen müssen, ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe eine ganz, ganz schwache Erinnerung nur an DuckTales. Woran lag das? Das kam irgendwann, kann das sein, 1990 bei uns ins Fernsehen?
Ja, Ende der 80er.
Mhm. Da war ich 16 oder 17. Da habe ich das nicht mehr gesehen, weil ich zu der Zeit wahrscheinlich auch keine Mickey Mouse und keine lustigen Taschenbücher mehr gelesen habe. Ich kannte zwar schon die Karl Barks Comics, und die habe ich auch weiterhin gelesen, wenn auch eher wahrscheinlich etwas geheim, weil man war ja schon viel zu alt und cool für sowas, aber Karl Barks war halt was Besonderes. Das habe ich schon begriffen. Was ich glücklicherweise nicht begriffen habe, war, dass DuckTales ja eigentlich die Karl Barks Geschichten wieder aufgearbeitet hat. Ich mochte DuckTales nämlich nicht. Ich hatte damals dieses Gefühl, das hat sich für mich zu sehr vom Original entfernt, was totaler Blödsinn ist, weil es gab in der Hinsicht, es gibt bei Donald Duck eigentlich kein Original, weil der Stil sich von Zeichner zu Zeichner ja so stark verändert. Selbst wenn du nur Karl Barks nimmst, gibt es da auch kein Original, weil sich auch in seiner Schaffenszeit das Ganze ja auch so massiv schon verändert hat. Die Art der Geschichten, die Art, wie er die Enten zeichnet. Ich habe gerade noch mal den Band das Gespenst von Duckenberg, also wo sie nach Schottland fahren, eine der ersten frühen Dagobert-Geschichten, und gegen den Geist. Und dann denkst du, boah, die Figuren sehen komplett anders aus, als man sie später kennt. Dagobert hat einen ganz anderen Backenbart, hat eine große Brille, trägt keine Gamaschen, keinen Zylinder, all diese Dinge, die einem später so selbstverständlich vorkam, auch die Proportionen. Der hatte so ein ganz lang, da hatten die Enten noch so lange Hälse und lange Schnäbel und waren viel, viel gedrungener vom Körperbau her. Und mir war, kam damals bei DuckTales, kam mir das so vor, ich mochte das nicht, weil mir das die Enten zu sehr verniedlicht hatte. Vor allem Dagobert wurde mir zu nett in den DuckTales. Ich habe mich auch geärgert, dass die Neffen bei Onkel Dagobert leben, was einfach für mich meiner Wahrnehmung Blödsinn war, dass Donald zur Marine musste, da konnte ich überhaupt nicht umgehen. Und dann die Haushälterin und die, wie heißt sie auf Deutsch, Webby im Original.
Die Kleine mit den
mit der Schleife.
Mit den Rosa, die, also quasi die geschrumpfte Daisy Duck.
Niki, oder?
Niki, ja, richtig.
Ja. Mhm. Das hat mich alles total gestört. Das hat mich irritiert und es wirkte alles so verkindlicht. Und ich glaube, hätte ich gewusst, dass das die Karl-Barks-Geschichten aufarbeitet, hätte ich mich sogar noch mehr geärgert. Aber ich kannte halt die Donald Duck und Dagobert Duck-Geschichten noch eher aus meiner Erinnerung an die lustigen Taschenbücher, die ich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr aktiv gelesen habe, sondern mich nur an dieses Gefühl erinnert habe, wie toll und spannend das war und wie edgy die zum Teil auch waren, diese Geschichten. Dagobert war eigentlich nie wirklich nett und freundlich. Der war immer so, der hatte immer eine Kante, immer Ecken und Kanten. Hm. Und der Dagobert aus DuckTales, der war für mich wie weichgespült. Mit dem bin ich so überhaupt nicht warm geworden. Und eigenartigerweise mag ich jetzt genau aus dem Grund die neuen DuckTales wieder so gerne, weil die sich jetzt wieder von den alten DuckTales so weit wegentwickelt haben. Die machen so viel komplett anders und wahrscheinlich auch falsch, eben nach genau diesem Gesichtspunkt. Nach diesem Gesichtspunkt, das ist jetzt nicht mehr das Original. Die machen, die geben Tick, Trick und Track, beziehungsweise Huey, Louie und Dewey, was es vielleicht auch mir leichter hilft, weil ich es mir im Original anschaue, weil ich die Figur, weil ich den Namen Huey, Louie und Dewey nicht mit Tick, Trick und Track so schnell in Verbindung bringe. Die geben denen eigene Stimmen, eigene Persönlichkeiten, die lassen die auch nicht immer zu dritt auftreten, sondern auch mal alleine oder zu zweit. Die geben denen, darf ich spoilern?
Ja.
Eine Mutter. Eine Mutter, auf der, die sind auf der Suche nach der Mutter.
Niemand. Oh, das ist ja ein disneyscher Kulturbruch tatsächlich.
Das ist ein Tabubruch sogar. Ja. Nepotismus als Lebenslüge, wie Grobian Ganz in seinem Werk Die Dachs Psychogramm einer Sippe schreibt. Nepotismus als Lebenslüge. Die dürfen keine Eltern haben. Und das stört mich nicht, weil sich das gut anfühlt. Allein Scrooge McDuck wird von David Tennant gesprochen. Die Enten sind alle etwas, die sind alle etwas länger und etwas hagerer. Und lang und hager, da passt niemand besser als David Tennant. Du siehst Scrooge wirklich als so einen ausgemergelten Doktor. Du hast diese schottische Stimme von David Tennant, die wie die Faust aufs Auge zu Scrooge McDuck passt. Meiner Meinung nach auch besser als die Originalstimme aus den alten DuckTales, obwohl die eigentlich auch ziemlich cool ist. Aber die war zu tief und weich und David Tennant hat so ein bisschen dieses Ätzende in der Stimme. Und der klingt auf Schottisch einfach toll. Und das passt alles irgendwie zusammen. Das fühlt sich für mich so an, wie sich damals die lustigen Taschenbücher angefühlt haben. Edgy einfach. Ich weiß, dass das alles irgendwie falsch ist. Es war auch damals aber auch schon falsch, die Panzerknacker zum Beispiel. Die haben sie immer noch, meiner Meinung nach, immer noch falsch verstanden. Weißt du, Tick, Trick und Track eigene Persönlichkeiten zu geben, finde ich eine gute Entwicklung. Das haben die verdient. Die sollen endlich mal interessant werden. Die waren für mich nämlich nie interessant, weil die immer nur so Dreierklumpen waren. Mhm. Die Panzerknacker, die dürfen keine eigenen Persönlichkeiten haben. Die müssen die Borg sein. Eine gesichtslose Masse. Die Panzerknacker sind die Borg. Die haben nur Nummern. Die haben Einheitskleidung. Das sind ja alle diese Sträflingskleidung mit den Nummern. Die dürfen nicht Namen haben. Die dürfen nicht unterschiedlich aussehen. Die dürfen auch keine Mutter haben.
Das sind noch die nicht Borg. Mal Opa Knack dürfen sie haben. Ah, den gab es ja auch immer bei den lustigen Taschenbüchern.
Opa Knack ist so wie Popeyes Vater. Den lasse ich durchgehen. Der sieht ja auch noch tatsächlich genauso aus. Mit der Maiskolbenpfeife und dem struppigen Bart.
Aber ich finde das total interessant, was du sagst, weil du bist ja mit deiner früheren Wahrnehmung bist du in bester Gesellschaft, weil wegen dieser Niedlichkeit und wegen dieser Nettigkeit von Scrooge und diesen ganzen Seitencharakteren hat Karl Barks Superfan und Entenzeichner Don Rosa DuckTales immer schon komplett abgelehnt, weil der bezieht sich ja ausschließlich auf Karl Barks und nicht auf irgendwas anderes. Und der sitzt auf Conventions in Amerika und zeichnet Enten und unterschreibt seine Comics. Und vor ihm steht ein großes Schild, wo er wirklich wie so ein ärgerlicher alter Mann mit Edding drauf geschrieben hat: "No, this is not DuckTales. These are the real Duck Stories." Ja, also er lehnt das wirklich ganz aktiv ab und geht damit auch hausieren. Das finde ich fast schon eigentlich ein bisschen zu schroff von ihm. Aber es macht ihn auch irgendwie zu einem verschrobenen und sympathischen Typen schon hinten raus.
Ich bin mit Don Rosa den Geschichten nie so richtig warm geworden. Vielleicht auch einfach eine Frage der Zeit gewesen. Aber so vom Prinzip her schätze ich den schon sehr, weil er ja wirklich da was geschaffen hat. Der hat dann eine richtige Welt aufgebaut und sich da so rein versenkt in dieses Entenuniversum. Das ist schon beeindruckend. Das ist wirklich toll.
Er nimmt es auch sehr, sehr, sehr ernst, was er dort tut, und gleichzeitig nimmt er es überhaupt nicht ernst. Das finde ich auch irgendwie interessant. Ja, schon. Mhm. Ich habe Rosa habe ich auch erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Da war ich deutlich über 30. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, es gibt da diesen anderen Entenzeichner, der irgendwie cool sein soll. Und dann habe ich mich da mal reingelesen. Für mich existiert der, baut er nicht auf Barks auf. Ich glaube, das denkt er selbst, dass er auf Barks aufbaut. Aber für mich existiert er tatsächlich auch in so einer Parallelwelt. Weil auch das fühlt sich anders an, als das, was Barks erzählt hat.
Ja, das war's. Es hat sich anders angefühlt. Du hast halt sonst bei den Donald Duck Geschichten generell keinen einheitlichen Stil. Bei den lustigen Taschenbüchern kannst du zwar die einzelnen Zeichner wiedererkennen, aber es gibt keine rote Linie, es gibt keinen roten Faden, und auch bei Karl Barks gibt es den eigentlich nicht. Auch der hat seine Geschichten so geschrieben, wie er sie gerade gebraucht hat, und hat alles so hingedreht, wie er es gerade haben wollte. Und da ist dann dieses, dieser Kanon, den Rosa da aufgebaut hat, der fühlt sich tatsächlich für mich wie ein Fremdkörper im Duck-Universum an.
Ja, das ist richtig. Er hat dem Ganzen versucht, einen Überbau, einen Zusammenhang zu geben, der überhaupt nicht da war. Denn Barks hat ja auch von sich selbst kopiert. Manche Geschichten, wenn man sich mal sein Oeuvre so durchliest, tauchen 3 oder 4 Mal auf und sind einfach Remakes.
Ja.
Eins aus den 40ern, eins aus den späten, eins aus den frühen 50ern, eins aus den späten 50ern. Hat er im Prinzip die gleichen Geschichten wiedergekäut auch.
Ich finde es ja auch spannend, die zu vergleichen. Einfach, wenn man schon Versionen macht, dann ist es ja tatsächlich interessant, wenn die vom gleichen Autor auch stammen.
Ja.
Also, wenn schon ein Remake, dann ein Remake vom Original und vom Original gewissermaßen.
Ja. Tura, hast du einen bevorzugten Entenzeichner?
Nee, da bin ich nicht drin.
Nee?
Also ich war ja wirklich Kind, als ich das gelesen, alles gesehen habe. Da gab es keine Namen. Da gab es nur, ich habe Leute bevorzugt, aber ich wüsste heute nicht mehr, wie die heißen.
Walt Disney.
Walt Disney.
Bei den Taschenbüchern gibt es keinen Namen.
Nee, ich konnte die unterscheiden. Also die haben schon ihre Zeichenstile gehabt und da waren welche, die fand ich besser, die fand ich schlechter. Aber Namen, ach, die waren ja auch noch alle Italiener. Konnte sich doch kein Mensch merken.
Ja, aber ich glaube, die Namen wurden nirgendwo aufgeführt.
Nee, da ist keine... Das
aber
ist
man
tatsächlich
hatte seine Favoriten dabei.
Konzertkollektiv gewesen, ja. Mhm. Es gab ein, also das kann ich relativ gut eingrenzen, weil der hat fast alle Phantomios-Geschichten gemacht. Also die besseren.
Ah, oh, die waren großartig.
Ja, also so, der hat so relativ weich gezeichnet, sehr, sehr weiche, fast keine Geraden, das war alles sehr kugelig, alles. Den habe ich mich immer gefreut. Aber sonst, selbst bei heute, also Zeichner bin ich total, da bin ich blind. Ja. Nicht blind, sondern
Namensblind.
Ich akzeptiere das, ja, ich freue mich, Leute zu sehen, aber da interessiere ich mich da nicht weiter, wie die heißen.
Ich kenne auch nur einen einzigen Zeichner persönlich, wollte ich jetzt gerade sagen, aber ich habe alle. Wie peinlich. Das war ein ehemaliger Kollege, aber ich weiß jetzt nicht mehr welcher, der dann später mal, später auch für Donald Duck, für das Magazin oder für das Mickey Mouse Heft. Geschichten gezeichnet hat und ich weiß noch, wie er das zum ersten Mal gemacht hat, war der total stolz drauf und ich komme jetzt ums Verrecken nicht auf seinen Namen, weil ich wahrscheinlich den Falschen dann auch meine. Es ist zu lange her. Und damit, ich kenne auch keine Donald Duck Zeichner eigentlich.
Das hat sich bei mir so ein bisschen mit Online-Comics geändert, also so Comics, die ich rede nicht von Strips und sowas, es gibt ja inzwischen so extrem aufwendige Comics, die du für lau vom Zeichner selber auf deren Webseiten lesen kannst.
Ja.
Und da hat man dann wieder so eine persönliche Beziehung zu dem, weil man dann auf eine Webseite geht, dieses Comic liest und so. Das ist dann nicht so eingebettet in so Verlagsdinge. Da hat sich das wieder ein bisschen geändert.
Ja, okay,
also da gibt es dann, da habe ich dann wieder Namen, aber es ist... Es ist auch, ich bin ja großer Batman-Fan und ich habe keinen Plan, wer dahinter steht.
Ich konnte mir das mal eine Zeit lang merken, als ich mit Batman angefangen habe.
Ja.
Das war ziemlich spät, erst in den 90ern, also im Studium schon. Da gab es einen Zeichner, der so komplett aus dem Rahmen gefallen war, der so gegen den Strich eigentlich geschwommen ist. Und Kelly irgendwas... kann mich total täuschen. Und den konnte ich mir damals noch merken. Und weil der so untypisch gezeichnet hat, also eben nicht so, wie man die Superhelden-Comics kannte, wie ich sie halt auch nicht mochte, habe ich angefangen, Batman zu lesen und bin dann darüber in die Superhelden-Comics überhaupt erst gekommen, die dann natürlich alle sehr viel mainstreamiger wieder aussahen. Und wenn ich mir die Comics von dem heute anschaue, finde ich sie noch nicht mal besonders gut. Aber damals waren die halt einfach gegen den Strich gebürstet. Und das hatte was.
Ja. Superhelden-Comics, muss ich ja gestehen, in meiner Kindheit kamen einfach nicht vor. Die hatte unser Kiosk, der gegenüber war, nicht. Die hatten die Kiosks im Urlaub nicht. Die hatte die Stadtbücherei in Lüdenscheid nicht. Da gab es die guten Franco-Belgischen. Da bin ich dann das erste Mal mit Spirou und Fantasio und Yoko Tsuno und so weiter in Kontakt gekommen. Aber die ganzen DC und Marvel Comics kamen nirgendwo vor. Das war nur, glaube ich, ein Rondell in dem Supermarkt. Da war auch, wo meine Mutter und ich jede Woche eingekauft haben, also meine Mutter hat da eingekauft, hat mich mitgenommen, weil ich noch ein Kind war. Und da stand ein Rondell bei einem Kiosk, da gab es die Marvel und DC Sachen drin. Aber das war für mich immer irgendwas, was ich nicht kannte. Und da bin ich da weitergegangen. Und ansonsten war es wirklich nur Enten und franco-belgisches Zeug, was mir begegnet ist, bis ich so 16, 17, 18 war. Ganz ja, komisch.
Mir war schon ziemlich Kraut und Rüben mit Fix und Foxy. Und wir hatten bei uns in den Supermärkten immer ziemlich große Comic-Auswahl. Wenn der eine nicht hatte, dann der nächste. Und weil meine Mutter selten in nur einem Supermarkt eingekauft hat, sondern immer durch mindestens drei Supermärkte getingelt ist, bis halt alles beisammen war, weil der eine Supermarkt hat eine bessere Metzgereiabteilung gehabt, der andere hatte besseres Gemüse, der dritte hatte dieses und jenes. Und wir alle einfach immer gern zum Einkaufen mit sind. Wir haben Supermärkte gemocht. Das hat uns Spaß gemacht, irgendwie mit den Wägen durch die Gänge zu fahren oder durch die Gänge zu rennen. Haben wir dann auch die ganzen Comic-Abteilungen ganz gut gekannt. Auch gerne mal einen Comic dann erbettelt oder vom Taschengeld selber gekauft. Und in dem einen Supermarkt gab es dann weiter hinten einen Gang, da hatten die Bücher. Aus irgendeinem Grund hatten die eine Buchabteilung für einen Gang. Und da gab es dann auch ja, die großen Carlsen-Bände, Comic-Bände, Schlümpfe, aber zum Beispiel auch Johann und Pfiffikus, Benny Bärenstark, aber auch die Spirou-Alben, also nicht die blauen von Semik, sondern die dickeren Alben. Später auch die Gaston-Nachdrucke, eben nicht die rosanen, diese magentafarbenen, die hatten wir auch, die habe ich auch im Urlaub gekauft, auch bei dem gleichen Zeitschriftenladen. Ich weiß sogar noch, wo in dem Zeitschriftenladen die Zeitschriften waren, die Comics waren, die waren unten. Die waren nicht auf dem oberen Regal, sondern unten auf Bodenhöhe, weil Kinder halt am Boden rumgekrabbelt sind. Kann mich doch erinnern. Ist das toll.
Aber heißt das, dass eigentlich, welche Comics man als Kind und Jugendlicher gelesen hat, dass das Glückssache ist? Je nachdem, was in der Region irgendwie für einen zugänglich war? Ich glaube fast ja, oder?
Schon, eher Medienkonsum Fall. Allgemein eigentlich. Also das ist ja stark abhängig davon, in welcher Umgebung du aufwächst, was dir zugetragen wird, was leicht erreichbar ist.
Also, ja gut, aber Fernsehen haben wir alle mehr oder weniger dasselbe gesehen. ARD, ZDF und dann irgendwie die Dritten. Und,
Moment.
Also, da waren alle Fans von Dr. Snuggles, oder?
Einer meiner besten Freunde bestimmt nicht, weil der hatte Fernsehverbot. Auf ewige Zeiten. Also, die hatten einfach keinen Fernseher. Aber ja, klar, das schon. Aber Comic ist ja wieder was anderes. Also, das ist ja eine andere, da musst du ja hinkommen. Die werden dir ja nicht zugetragen.
Ja.
Und da ist das, glaube ich, ganz stark abhängig von so einer Mischung aus Interesse, also was einen anspricht und auch was einem einfach über den Weg läuft.
Ja gut, von meiner Oma abgesehen, die uns mit Asterix hat versorgen lassen und die das auch gesteuert hat. Also, dass ich wirklich nur zwei Popeye-Bände hatte und ich habe das gestern im Sumpf auch erzählt, das eine war eigentlich Sekundärliteratur, so ein großer gelber Band, Popeye, die ersten 50 Jahre, der Mensch isst, was er isst. Hau mich um und dann. Das ist wie eine Biografie von Seeger, dem ursprünglichen Zeichner, und Popeye. Das ist so zweigeteilt. Die zweite Hälfte ist eine Biografie von Popeye, den ganzen anderen Charakteren. Und in diesem Band standen halt auch die alten Geschichten von Seeger immer wieder mal, also von Elsie Seeger, abgedruckt, einzelne Strips, aber auch die Geschichten wurden nacherzählt. Und ich habe das gelesen und fand das so spannend. Und ich dachte, boah, das sind die tollsten Geschichten. Warum gibt's die heute nicht mehr? Und warum ist dieser andere Comic, den ich da habe, ausgerechnet ein schlechter? Die anderen sind doch alle so toll, bis ich später begriffen habe, die neueren Bände von Bad Sagendorf, die sind alle ziemlich schlecht. Und auch die alten von Sieger sind jetzt nicht hohe Comic-Literatur, so wie die franco-belgischen Comics, aber die kamen ja dann auch erst ein bisschen später. Die alten Popeye-Comics sind zwar ziemlich schräg, aber nicht anspruchsvoll. Aber als Kind habe ich das gelesen und habe davon geträumt. Und ich war ein riesen Popeye-Fan, ohne Popeye-Comics wirklich besessen zu haben. Und den einen Band hatte ich sogar im Urlaub dabei. Das war wahrscheinlich der einzige Comic, den ich jemals von zu Hause mitgenommen habe. Obwohl wahrscheinlich für die Autofahrt, ich weiß nicht. Der ist so durchgelesen, so zerflettert. Der ist so durchgeweicht, der muss entweder im Regen im Garten liegen geblieben sein oder mit mir zusammen in den Gardasee gesprungen sein, wie das aussieht. Das ist einer der gebrauchtesten Comics, den ich besitze, und ich hoffe, dass ich den nie verliere.
Und also, das Innenteil rausfällt auch.
Ja, ist mehrfach geklebt worden. Ich habe tatsächlich mit dem gleichen Band mal aus der Stadtbücherei ausgeliehen, um einzelne Seiten dann auf den Fotokopierer zu legen, um Schwarz-Weiß-Kopien von Seiten dann ersetzen zu können, die einfach rausgefallen waren, weil es war tragisch und ich wollte den Band nicht nochmal neu kaufen, weil er einfach einen Wert hat. Aber ich habe sonst keine Popeye-Comics lesen dürfen, weil meine Oma das kontrolliert hat. Die hatte da den Daumen drauf. Popeye kam genauso wenig in Frage wie Spider-Man, Superman und sonst was, weil die hätte man gekriegt. Das weiß ich noch, die gab es in dem kleinen Tante-Emma-Laden. Wenn ich bei meiner Oma übernachtet habe, dann bin ich von Freitag auf Samstag, durfte ich samstags immer einkaufen gehen. Habe ich mit großem Stolz gemacht, bin den ganzen Weg zur Frau Hennene, Frau Schaffhausen, die gibt es schon lange nicht mehr, gegangen und habe dann da das Frühstück eingekauft. Die Brötchen und später, als ich dann auch mehr tragen konnte, die Eier und ich weiß nicht was. Und da gab es auch dann eine Comicabteilung und da hätte ich dann tatsächlich Superman und Batman kaufen können. Das hat mir meine Oma aber verboten. Amerikanische Comics.
Da starben ja auch Leute.
Ja, genau. Es war wieder brutal, es war gewalttätig, das kommt nicht in Frage. Und ich mochte die auch nicht, weil die nicht lustig aussahen. Ich mochte Knollennasenfiguren. Deswegen mochte ich Popeye, deswegen mochte ich aber auch Asterix. Deswegen mochte ich Fix und Foxy, weil da Lupo vorkam. Die Knollennasenfigur schlechthin. Mit der riesen schwarzen Knolle. Und Superman und Batman hätte sie mir gar nicht verbieten müssen. Das hätte ich eh nie angefasst. Die hatten noch diesen Dreiecks-Oberkörper, diesen Riesenbizeps. Das fand ich immer hässlich als Kind. Ich muss auch sagen, ich war auch kein Masters of the Universe-Kind, aber ich glaube, die kamen wahrscheinlich auch zu spät. Da hätte ich schon. Kann sein, dass ich da auch schon zu alt für war. Aber ich fand die tatsächlich auch eher hässlich, muss ich zugeben. Durch diese Melonenmuskeln.
Den konnte man sich nicht entziehen.
Tja.
Selbst wenn man sie nicht mochte, mochte man sie. Wenn man ein gewisses Alter hatte.
Weil es die bei uns tatsächlich nicht gab. Also ich weiß auch bei uns im Ort, meine jüngeren Geschwister und deren Freunde hatten die auch nicht, weil es die einfach nicht gab. Ganz komisch. Die waren wiederum sehr selten.
Schon wieder so ein regionales Ding irgendwie, ne?
Ist komisch. Vielleicht ist es mal meine Wahrnehmung oder Erinnerung und ich erzähle gerade Scheiß, ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich da wirklich nicht dran, die groß gesehen zu haben, außer bei einem Freund, aber der hatte sein Spielzeug, das kann jetzt nicht stimmen, der hatte sein Spielzeug aus den USA immer bekommen, aber ich glaube Masters of the Universe war kein, das kam nicht aus den USA, oder?
Doch.
Ja?
Doch, das war Mattel.
Ja, dann kann es sein.
Das kam aus den USA, ja. Oh, dann hatte er wahrscheinlich die Sachen schon irgendwie früher oder irgendwie besondere Sachen früher. Oder so. Ja.
Das war so jemand, auf den man einfach neidisch, wollte mit dem befreundet sein, damit man mit den coolen Sachen spielen kann und gleichzeitig hat man sich über den sehr geärgert. So war das nämlich.
Okay, ja.
Aber ich habe seine Mutter heiß und innig verehrt, die war nämlich ein großer Peanuts-Fan. Und wenn ich da bei dem war und der mich so sehr genervt hat, dann habe ich mich zu seiner Mutter ins Wohnzimmer gesetzt und sie hat mir dann Peanuts-Comics zu lesen gegeben. Da war ich dann sehr zufrieden. Und halt war ich da. Also, lesen konnte ich schon 6 oder 7, wenn ich den besucht habe. Und die war glücklich, ein braves Kind zu haben, das Peanuts-Comics liest.
Das ist ja reizend. Wo du gerade Comicstrips jetzt erwähnst in Form von Peanuts, muss ich sagen, ein Urlaubsding von mir waren auch Garfield-Alben. Auf jeden Fall. Ja. Auf Borkum gab es Garfield-Alben. Und da hat man sich auch gewundert, dass Garfield so ganz am Anfang, wenn man Album 1 hatte, von Jim Davies noch ganz anders gezeichnet wurde. Da hatte er nämlich in seinem Kopf nur ein ganz, ganz kleines Gesicht und das saß irgendwie sehr weit oben, fast schon an der Stirn, bis sich dann irgendwann mal Jim Davies entschieden hat, man muss ihn jetzt vielleicht weniger heimtückisch und gemein aussehen lassen und hat dann das Gesicht quasi auf den gesamten dicken Katzenkopf gezogen.
Der sah auch wirklich fies aus. Der hatte was von Jabba, der hat. Das war auch wirklich nur so ein fieser, fetter Blob. Der hatte auch nicht diese kleine, runde Nase, sondern so eine knubbelige Nase mit Nasenflügeln. Und
passt doch zum Charakter, oder?
Ja, Garfield ist Jabba, das stimmt.
Garfield war für mich immer ein Phänomen fremder Toiletten. Habe ich in erster Linie auf Toiletten anderer Leute gelesen. Das ist so, es gibt so eine bestimmte Klasse an Büchern und Comics, die fristen ihr Dasein vermehrt als Klo-Literatur. Und ich fürchte, Garfield-Bände gehören dazu.
Das ist durchaus möglich.
Ja. Aber es ist ja auch schnell gelesen. Ne? Das ist so ein Strip ist ja nicht viel bei Garfield.
Ja, stimmt. Ja,
da sind dann so ein paar 30 drin oder so. Manchmal bauen die so ein bisschen aufeinander auf, bauen so eine Geschichte über eine Zeitungswoche dann auf, denn die erschienen ja in den Zeitungen. Und dann passiert da auch schon wieder irgendwas anderes. Ja, die lasen sich schnell weg.
Ja gut, ich meine, das waren häufig halt auch Variationen von immer wieder wiederkehrenden Themen, wie das ja auch Charles Schulz mit den Peanuts, wie das eigentlich jeder Strip-Cartoonist macht, Variationen von Themen. Das geht bei einem Zeitungsstrip natürlich noch viel einfacher als bei einer Entengeschichte mit vier Bildern.
Adams Family.
Ja.
Die ganze Serie daraus gemacht, dass man eigentlich immer dieselben drei Witze variiert hat.
Ja, stimmt. Die Tochter, die Nichte ist hässlich und abstoßend, weil sie blond und hübsch ist.
Ja, ist Al Bundy besser eigentlich auch? Nee. Macht die gleiche
Variante. Ich würde sogar sagen, dass Al Bundy schlechter ist.
Al Bundy
bei Addams Family würde ich das als Qualitätsmerkmal ansehen.
Al Bundy ist schlecht. Ich sehe mir das gerne auf YouTube an und ich habe da großen Spaß dran, aber ich kann mir einfach nicht mehr erklären, warum ich das mal wirklich gut fand. Aber ich glaube, man fand das damals auch nicht gut, man fand es krass.
Und ich glaube, das ist so altersbedingt tatsächlich. Man hat so Phasen, da kann man das gut finden.
Ja, aber auch vergleichbare Comedy heute, die einfach nur krass und schräg drauf ist, die ist immer noch besser, als das Al Bundy jemals war. Es ist einfach...
Wir hatten ja auch nichts anderes.
Das ist auch wieder wahr, ja. Wir sind heute überhaupt nicht, wir sind sehr Science-Fiction-unlastig, stelle ich gerade fest.
Darf ich mal reingrätschen, damit was Science-Fiction-lastigem, wo wir nämlich gerade über...
Und genau diese Stelle, wenn sich auch unsere Hörer fragen, was ist eigentlich mit der Science Fiction in diesem Podcast? Wo bleibt die? Die nutze ich jetzt zu einem Cut zu dem ultimativen Cliffhanger. Werden sie es schaffen, auch noch über Science Fiction zu reden? Und was ist eigentlich dieses Star Trek, das angeblich in diesem Podcast auch eine Rolle spielen soll? Werden sie darüber vielleicht auch noch reden? Werden sie vielleicht sogar über neue Serien wie Lower Decks reden? Um das herauszufinden, hört euch die zweite Hälfte dieser Besprechung an, nur hier in der Enervisions Mediathek. We'll be right back.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.